für Karten und dann schieben wir das zum Operator, der, wenn er dann Zeit hat, Rechenzeit hat, füttert das dann dem Rechner und dann irgendwann kommt ein Ausdruck eventuell sogar mit oder andere Lochkarten, je nachdem.
Genau, die man wieder lesen muss.
Genau, ein Ausdruck mit Fehlermeldungen. Ja, und dann gehe ich mit den Fehlermeldungen wieder zurück. Hast vielleicht vergessen, wie du vorher das Teil programmiert hast und viel Spaß.
Genau, also es ging eigentlich darum, dass die Kommunikation von Mensch und Maschine relativ kompliziert war. Es gab halt nur die Lochkarten und man hat Computer dazu verwendet, um massiv Daten zu verarbeiten. Für was anderes war es nicht zu gebrauchen.
Ja, massiv ist auch nochmal so eine Sache. Also,
Es muss sich ja
mein
irgendwo
Handy
rentieren.
hat mehr Rechenleistung als die ersten 5 Computer zusammen. 100-mal so viel
Auch
oder so.
multipliziert oder addiert?
Ich glaube, multipliziert und nochmal 100 genommen oder so.
Ja, auf die Handys können wir nachher eingehen. Da haben wir noch ein paar lustige Analysen, was für User Interfaces.
Ja, genau.
Machen wir erstmal mit Musik weiter.
Ja, sobald wir noch kurz die Geschichte abgehandelt
Du willst
haben,
das Ding jetzt wirklich vollkommen durchziehen bis zur Heutezeit?
ja, so kurz.
Gut,
Weil
also man hat
ist ja nicht so
festgestellt,
viel.
man hat die Rechner früher mit Lochkarten gefüttert und es gab einen Mann, der dafür zuständig war, Tag und Nacht die Lochkarten in der richtigen Reihenfolge in die Maschine zu stopfen. Das war der Operator.
Ja.
Irgendwann mal wollte man, dass das Ding ein Stück automatisierter läuft und man sich die Arbeitskraft für den Operator einsparen kann. Und daher kommt heute der Begriff Operating System.
Sozusagen. Also man füttert den Rechner einmal mit einem Programm, das andere Programme aufnehmen kann und die starten kann und beenden kann und die verwalten kann, was eigentlich der Operator vorher gemacht hat. Und das Tolle daran ist, dass man eben dann auch mehr oder weniger interaktiv direkt mit dem Computer sozusagen reden kann. Also man macht sich irgendwie sein Programm, normalerweise auch schon in einem anderen Programm auf dem Computer, heutzutage auf jeden Fall, irgendwie in einem Editor oder so, und
Ja, wir sollten vielleicht
macht
den.
es, ja, schreibt es dann eben, normalerweise eben damals als User Interface mit Zeilendrucker und Tastatur.
Genau, das sollen wir jetzt mal ein bisschen genauer beschreiben. Nachdem die Zeit der Lochkarten vorbei war, waren Computer immer noch Schrankwand groß, hatten ihren eigenen Raum und um etwas in den Computer einzugeben, gab es eine Tastatur. Und wenn etwas wieder rauskommen soll, dann wurde es gedruckt. Wirklich richtig mit dem Drucker. Es gab zu dem Zeitpunkt einfach keine Bildschirme.
Ja, also meistens eben Zeilendrucke, man hat was eingegeben, drückt Enter und die Antwort kommt raus.
Ja, richtig.
Also nach
Also
einer Rechenzeit.
ganz wichtig natürlich nicht solche Drucker, wie man sich heute vorstellt, so mit Bildern drucken und solchen Scherzen, sondern wir drucken einen Buchstaben, wir fangen die Zeile links an, drucken nach rechts und wir können eine Zeile nach unten gehen.
Ja, wie
Aber
eine Schreibmaschine, nur halt automatisch
genau.
gesteuert.
Richtig.
Eigentlich.
Als dann irgendwann mal vor langer, langer Zeit die ersten Bildschirme aufkamen, war deren Funktionsweise eigentlich genau das gleiche. Wie ein Drucker. Wir schreiben von links nach rechts und können eine Zeile nach unten gehen.
Wird auch heute noch viel benutzt und nennt sich Command Line. Die
Ja,
kann ein
aber
bisschen mehr, aber.
können wir nachher darauf eingehen, weil in der Command Line ist ein Puffer dahinter, der auch Linien zeichnen kann und
Ja, aber. Also, wenn man jetzt keinen Frame-Buffer anhat, dann. Ja,
also eines der
dann kommen
ersten
wir schon zurück.
Prinzipien war einfach nur zeilenweise ausgeben, zuerst auf dem Drucker. Wie ihr euch vorstellen könnt, das ist laut und vor allem Tinte kostet eine ganze Menge.
Uns ist langsam. Man tippt ein, also normalerweise, vielleicht hat schon mal jemand ED benutzt oder so, dann tippt man irgendwas und sieht nichts, drückt Enter und dann kommt das Ergebnis. Und das ist genau dieses Prinzip. Man tippt hoffentlich den richtigen Befehl, drückt Enter und dann wird das Ergebnis ausgedruckt.
Ja, also ich mag da mal Milo zitieren, das ist ungefähr so, als wenn du deinen Bildschirm ausschaltest und du tippst ja und du weißt ja, was du tippst. Ich meine, du brauchst kein Feedback dafür. Du hast dir intuitiv das Richtige eingegeben.
Genau.
Und wenn du dir doch mal vergewissern willst, dass es den Standard, den du aktuell haben willst, lässt du dir halt mal die ganze Seite ausdrucken. Das dauert bei der aktuellen Druckgeschwindigkeit von den alten Druckern mal so 2 Minuten, dann hast du dein Ergebnis vor dir liegen.
Ja, und dann siehst du ja, wo du was verändern musst, weil du weißt ja, in welcher Zeile das ist. Springst dort kurz hin, veränderst den Buchstaben und.
Genau. Also für alle die, die schon mal den VI benutzt haben, der hat einen netten Vorgänger namens ED. Und dem sagst du einfach, springe zur Zeile Nummer 15, überschreibe die ganze Zeile mit den Worten A, B, C, D. Jetzt springe ans dritte Wort, das in der Zeile noch übrig geblieben ist, ersetze das durch, suche mir. Also die Programme waren damals schon mächtig, es war halt nur relativ kompliziert, sich es vorzustellen, weil sie halt nichts ausgegeben haben.
Genau. Das ist eben das, was man mit User Interfaces immer versucht, auch das Feedback für den Menschen zurück, sozusagen. Weil das Feedback zum Rechner hin, das ist ja klar, das gibt man normalerweise in der Tastatur ein und das versteht er auch und der weiß ja, was du getan hast. aber du selber weißt vielleicht nicht mehr so direkt, was du getan hast. Ja, und vielleicht noch ganz kurz, nachdem dann sozusagen die zeilenorientierte Bearbeitung in Form von irgendwelchen, also Zeilendrucker und später dann Terminals, also kleine Thin-Clients, würde man heute eventuell sagen, die selbst kein Betriebssystem haben, sondern nur eine serielle Verbindung zum wirklichen Rechner und darüber einfach nur die Zeichen, die man eingibt, zum Rechner schicken und der schickt wieder dann die anderen Zeichen zurück und wir werden dann angezeigt.
Das sollte man vielleicht mal so erklären, zu Zeiten von Lochkarten, der Operator war es so, der Operator konnte immer nur ein Programm reinstopfen und der war Tag und Nacht damit beschäftigt. Als man das dem Betriebssystem jetzt plötzlich dem Operating System die Aufgaben übertragen hat, war es plötzlich so, dass immer noch mehrere Leute gleichzeitig ein Programm abliefern wollten. Der einzelne Großrechner war immer noch zimmergroß, schrankwandgroß, wie groß auch immer. Und es war so, damit, weil er extrem schnell war von seiner Rechenleistung her, mussten auch mehrere Leute gleichzeitig ein Programm auf dem Ding erstellen können. Das heißt, eigentlich wurde der nur über, über Clients, er wurde ferngesteuert.
Ja, so könnte man sagen.
Man hatte ein teures Gerät und viele billige Clients, um das große Ding fernzusteuern.
Genau.
Das sieht man heute auch noch in der Unix-Philosophie, dass es wirklich ein Mehrbenutzerbetriebssystem ist, weil es genau aus diesen Zeiten heraus entsprungen ist.
Ja, man will eben, dass 5 Leute gleichzeitig ihre Programme erstellen können und dann, wenn dann die Rechenzeit verfügbar ist, wird es dann ausgeführt und du bekommst dann eben dein Feedback zurück.
Du hast das heutige Stichwort genannt, Rechenzeit, genau das, was der Operator gemacht hat. Wenn gerade kein Programm drin ist, nehme ich das nächste aus der Warteschlange und führe es aus.
Genau. Ja, nach zeilenorientierten und also Terminals so in der Art kamen dann auch Bildschirme auf, die so eher in Richtung unserer heutigen gehen eigentlich. Und eben auch die Art von Interfaces kam so langsam dann eben, was wir heute kennen mit Fenstern und so. Da gehen wir nachher nochmal näher drauf
ein. Gehen wir näher an dem Mikrofon ran?
Ja. Und ja, ich denke, wir spielen jetzt einfach nochmal ein bisschen Musik, nachdem wir so grob die Geschichte gemacht haben, orientieren uns nochmal untereinander, was wir denn wirklich wie abreden wollen, weil irgendwie...
Sind wir leicht überschlagen.
Ja, genau. Ja, also.
Bis gleich. We'll be right back. Ja, hallo. Willkommen zurück bei Dev Radio hier auf Radio Free FM. Heute im Studio Markus und Hannes mit dem Thema User Interfaces, grafische User Interfaces.
Genau.
Hannes, was haben wir eben gehört?
Wir haben eben gehört, immer noch von Fresh Body Shop. Ich denke, wir machen das die ganze Sendung durch, also brauche ich das nicht mehr wieder sagen. Enjoy the Apple und Holy Gangsters.
Ja. Ja, also wir haben jetzt zuletzt geredet gehabt über die Geschichte von Computern, wie das mit den Lochkarten entstanden ist, wie daraus das Operating System hervorgeht und waren eigentlich dabei, dass man in der Vergangenheit eine Tastatur hatte, um etwas in den Computer reinzuschicken und einen Drucker, damit es wieder rauskommt.
Ja.
Ich glaube, dann sind jetzt die Monitore dran.
Ja, die hatten wir auch schon kurz ein bisschen so...
Du hast das CRT, das Cathode Ray Tube, angerissen.
Cathode Ray Tube.
Ich bitte um Entschuldigung, ich kann es nicht richtig aussprechen.
Also Kathodenstrahlröhre auf Deutsch. Ja, ist einfach, jeder kennt einen Fernseher und das tut genau das Gleiche. Also nicht diese tollen LCD-Fernseher sondern oder Plasma-Fernseher, sondern die alten mit Röhre und so.
Ihr kennt sie daran, dass sie einfach groß und klobig sind und schwer.
Genau, und sie haben eine halb- oder leicht rundliche Frontscheibe, könnte man sagen. Ja.
Die Funktionsweise von den Dingern ist relativ einfach. Man schickt einen Elektronenstrahl, der hinten ausgeworfen wird, vorne auf die runde Schicht drauf und wenn ein Strahl auftrifft, dann fängt es an zu leuchten.
Genau, da ist Phosphor drin in verschiedenen Abwandlungen. Das Phosphor leuchtet, wenn Elektronen drauf kommen und je nachdem, was dann eben noch drumherum ist in der ganzen Masse, dann leuchtet es eben in verschiedenen Farben. Früher oder sehr leicht eben grün herzustellen. Deswegen waren auch die ersten Monitore eben einfach grün oder so.
Geh mal schon näher ans Mikrofon ran, du bist einfach zu leise.
Ist ja schlimm hier.
Ja. Okay, ich habe gerade meinen Faden verloren. Wir waren
bei CRTs. Und
die CRTs, ich überlege gerade, ob ich dazu noch was sagen wollte.
Bestimmt nicht.
Ich würde das jetzt nicht weiter vertiefen wollen mit den Kondensatoren. Nein. Und.
Ja. Man benutzt ein Magnetfeld und es, was vielleicht interessant ist, es geht halt einfach, das Bild wird immer von links oben nach rechts unten zeilenweise aufgebaut.
Ja gut, aber man benutzt schon ein elektrisches Feld.
Ja.
Also der Strahl wird konstant von links nach rechts abgelenkt und von oben nach unten und die Intensität entscheidet halt darüber, wie hell das Bild am Ende ist. Das heißt, die Daten, die eigentlich über das Kabel kommen, sind nur, wie stark muss jetzt der aktuelle Bildpunkt leuchten.
Genau. Und halt, wann sollte jetzt die neue Zeile anfangen?
Und das hat man erstmals gemacht, um dem Benutzer halt ein Bild präsentieren zu können, damit das System auch mal eine Rückmeldung hat, die nicht über den Drucker geht, die nicht dauerhaft Papier braucht, nicht dauerhaft Farbe, die nicht umständlich laut ist beim Drucken.
Genau.
Und später kommt man auch davon weg, dass man zeilenweise arbeiten muss.
Ja, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten eben. Also man kann natürlich nur einfach von diesem Bildschirm abstrahieren und sagen, ja, mach nur den Punkt. Dann macht es der Treiber sozusagen dann für einen. Aber auch zum Beispiel bei LCD-Displays wird im Hintergrund oft noch, also weil VGA das Kabel eben so denkt sozusagen, wird es auch noch zeilenweise eigentlich gemacht. Aber man kann, oder manche Displays können auch also einzelne Pixel direkt ansteuern. Das ist dann technische Feinheit, ne?
Ich glaube, es ist trotzdem interessant, an dem Punkt das LCD-Display zu erklären. LCD heißt Liquid Crystal Display und ihr kennt sie in Anwendung am einfachsten an den Tankstellenanzeigen.
Zum Beispiel.
Zwar ist es so, da hat man einfach man hat Kristalle in der Flüssigkeit und wenn man Strom dran anlegt, dann werden diese Kristalle räumlich ausgerichtet und haben dann halt Lichtreflexionseigenschaften.
Nein, Polarisationseigenschaften.
Genau, die kommen nur dazu. Und dann entscheidet man erstmal, ob Bild oder nicht Bild. So ist es relativ einfach bei den Tankstellen-Displays.
Ja.
Bei den LCD-Bildschirmen ist es so, dass sie für jede Farbe einen extra Pixel haben.
Ja, da sind dann nochmal einfach Farbfilter sozusagen drüber.
Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Ich entscheide, ob ich Strom ans Pixel anlege, ob das Pixel ausgerichtet wird. Daran entscheidet sich die Polarisation und die Lichtreflexion. Und ich habe wieder den Faden verloren. Ist schlimm heute.
Ja, ich weiß auch nicht, was du machst. ja, einfach, ja, so ist eigentlich jeder Monitor, den man heute noch kauft, aufgebaut. Die haben ein paar Probleme bei Farbreinheit sozusagen. Manchmal oder Leuchtstärke ist auch öfters mal ein Problem, weil das einfach ein bisschen dicker ist als, ja, da ist die Phosphorschicht, die leuchtet. Sondern da ist halt noch alle mögliche Elektronik davor und die behindert auch das Licht zum Durchkommen, aber werden immer besser.
Jetzt habe ich wieder einen Punkt gefunden, worauf ich hinaus wollte, als du sagtest, Beleuchtung. Die LCDs sind relativ primitiv, das Pixel entscheidet über die Farbe, ob an oder aus, und dieses Ding ist einfach im Hintergrund beleuchtet, mehr ist es nicht.
Ja, eigentlich schon, genau.
Und die Farben kann man dadurch dimmen, dass man die Kristalle halt nicht nur nach oben oder seitlich ausrichtet, sondern auch in Zwischenstufen.
Ja. Und ja, es gibt auch einige, nicht nur die Displays, die von hinten beleuchtet werden, sondern es gibt auch die Displays, die durch einfallendes Licht beleuchtet werden, sind dann besser in der Sonne zu lesen. Zum Beispiel der OLPC X01 hat ein Display, das in zwei Modi arbeiten kann, eben im von hinten beleuchteten Modus oder im Schwarz-Weiß-Modus, auch durch Reflexion auf der Rückseite sozusagen, hinterm Display. Und dadurch kann man ihn auch im Sonnenlicht lesen.
Ich glaube, wir müssen es nochmal zusammenfassen. Wir waren jetzt eigentlich dabei gewesen, wie kommen die Daten von der Maschine an den Benutzer, hatten da als erstes Drucker gehabt und haben jetzt unsere beiden neueren, ich nenne es mal Displays, vorgestellt, dass die den Kathodenröhrenstrahlschlauch, ja, wie heißt das deutsche Wort dafür?
Kathodenstrahlröhre.
Oder auch einfach braunische Röhre, wenn ihr es genau. Schon gehört habt. Und unsere lieben LCD-Displays.
Ja, und das sind eigentlich immer noch, also da gibt es bisher noch nicht wirklich was anderes. Es gibt manche, gerade im Bereich von Beamern, die dann eben ja ein bisschen was anderes tun sollen, auf eine Fläche drauf projizieren. Da gibt es schon Laserbeamer oder sowas. Aber ja, normalerweise ist das immer noch Stand der Technik, einfach ein LCD.
Genau. Ja. Unsere Beamer arbeiten relativ primitiv, genauso wie auch der LCD-Bildschirm, und haben halt hier hinten einfach eine starke Leuchte dran, die nach vorne durchleuchtet.
Genau. Ja, jetzt haben wir eigentlich kurz die Technik so abgehandelt, die man braucht. Vielleicht noch kurz. Standardmäßig sind User Interfaces heutzutage immer noch einfach Tastatur und Maus. Es gibt immer mehr eben Multitouch. Da wird sich in den nächsten Jahren auch einiges tun, was auch die User Interfaces wirklich verbessert. Da können wir später nochmal drauf kommen. Einfach. Mhm. Aber jetzt halt so, die meisten User Interfaces sind einfach immer noch Tastatur und Maus, weil mit einem, da kann man einen Punkt genau auf dem Display genau einen Punkt ansteuern, und mit dem anderen hat man viele Tasten und kann komplexe Eingaben machen einfach. Und die Kombination ist halt ziemlich gut.
So. Sollten wir doch vielleicht noch als Eingabemedium den Touchscreen erwähnen, oder?
Multitouch oder Einfach-Touch?
Erstmal Einfach-Touch.
Einfach-Touch ist einfach nur eine Maus ohne die Maus. Also Einfach-Touch, man nimmt halt eine Maus, also nur nimmt man nicht das Gerät, sondern setzt vor das LCD-Display nochmal eine Schicht, die irgendwie halt Druck wahrnehmen kann und dann den auf eine Koordinate fixieren kann.
Ja. Weißt du hier ein bisschen was aus der Geschichte über die Maus? Wie die ihren Durchbruch geschafft hat?
Ja, sie ist halt billig. Das ist ganz tolle dran. Die Maus ist um einiges billiger als so ein Touchscreen, und man hat die Maus auf dem Schreibtisch liegen, muss nicht immer so die Hand zum Bildschirm hochheben, und solche Dinge sind ganz klare Vorteile.
Also die Maus ist jetzt eigentlich das Standard-Zeigegerät.
Genau. Und man kann mit der Maus halt auch, was ganz wichtig ist, also wenn man sich User-Interfaces ein bisschen anschaut, jetzt kommen wir so langsam in die Richtung, dann geht es ja eigentlich immer darum, gewohnheitsmäßige Dinge tun zu können. Das heißt, ich nehme normalerweise, wenn ich irgendwie jetzt was aufheben will, dann gehe ich mit meiner Hand dahin und nehme das. Wenn ich das jetzt im Computer machen will, gehe ich mit der Maus dahin, nehme das sozusagen, indem ich meine Hand zusammenziehe, dadurch drücke ich die linke Maustaste und dann kann ich es ziehen. Solche Dinge eben sind, ja.
Da sollten wir jetzt vielleicht mal drauf kommen aus marktwirtschaftlicher Sicht. Es ist einfach so, wenn du ein Terminal hast, dann musst du dem Benutzer beibringen, wie er den Computer bedienen soll. Und wenn ihr mal bedenkt, was die meisten Leute für eine Angst vor Technik haben, ist es relativ kompliziert, damit auch ganz tolle Funktionen zu verkaufen, wenn sich der Benutzer erst dran gewöhnen muss. Genau. Also möchte man halt den Benutzer es nativ zur Verfügung stellen, dass er, wie er es sich vorstellen würde, dass die Technik funktioniert, dass er es auch so bedienen kann.
Das ist eigentlich der Sinn eines jeden User Interfaces, das für sozusagen Normalbenutzer entwickelt wird. Da können wir jetzt dann auch so langsam gleich auf die
Designgrundlagen
kommen.
Die Command Line möchtest du dann später ansprechen?
Zuerst mal würde ich jetzt einfach dazu kommen, es gibt ein paar kluge Leute, wie überall, die haben sich Gedanken gemacht, wie denn ein modernes User Interface aussehen soll. Also wie soll die Schnittstelle eines Programms, eines Betriebssystems, egal welcher Maschine, zum Benutzer hin aussehen. Und zum einen war das Ben Schneiderman und zum anderen, nicht, dass ich den Namen wieder falsch sage, ja genau, Jacob Nielsen. Ben Schneiderman hat 8 goldene Regeln aufgestellt und Jacob Nielsen hat 10 Heuristiken aufgestellt. Die sind ziemlich bekannt und ja, sie sagen so Sachen wie, ja, das User Interface sollte vorhersagbar sein. Es sollte einfach zu erlernen sein in einer Art von, ja, Trial and Error, solche Dinge eben. Also ganz alltägliche Dinge, wo sich jeder denkt eigentlich, ja, natürlich, das sollte halt so sein, aber es gibt immer noch einige, die das falsch machen an manchen
Ich
Stellen.
glaube, das sollten wir einfach mal mit negativen Beispielen aufrollen, um dann zu sehen, was man eigentlich besser machen könnte.
Ja.
Mir fällt gerade für die Vorhersagbarkeit nichts Gutes ein. Ich habe einfach bei Microsoft-Produkten generell das Problem, dass ich nicht weiß, wohin ich klicken muss, damit das rausputzt, was ich haben will.
Ja, das ist Vorhersagbarkeit ist immer so ein Problem. Das ist so ein bisschen so das, was man als intuitiv oder so bezeichnen würde.
Genau, im
Also
Prinzip.
Intuitivität in dem Sinne gibt es bei User Interfaces nicht. Das ist so eben auch so dieses Gewohnheitsmäßige eigentlich oder auch ein bisschen so natürlich oder so in die Richtung geht es einfach. Also
Dem Benutzer sollte klar sein, was er im nächsten Schritt vorgesetzt bekommt, wenn er den aktuellen ausführt.
genau. Also er sollte immer wissen, was tut das Gerät jetzt, wenn ich das jetzt da draufklicke, wenn ich jetzt diesen Schieber verschiebe und solche Dinge.
Ihr seid euch zum Beispiel gewiss, dass wenn ihr beim Handy eine Handynummer eintippt und auf den grünen Hörer drückt, welche Aktion als nächstes passiert?
Ja, aber nur, weil ihr wisst, dass der grüne Hörer sozusagen das Startsignal ist. Das ist wieder die so ein bisschen eingetrichtert. Grün ist immer so die Startfarbe an der Ampel und solche Dinge. Und deswegen weiß man, dass das eben dann grün ist. Es könnte auch gelb sein, wenn in einer anderen Kultur jetzt eben gelb diese Farbe übernommen hätte. Und es könnte auch sein, dass wenn man die Nummer eintippt und den grünen Hörer drückt, dass man damit jetzt den Kontakt anlegt. Aber
Dann mag ich jetzt mal
ja.
kurz aus dem Thema rausschwenken und dich eigentlich mal fragen, wie stark sind eigentlich User Interfaces an eine Kultur gebunden? Kann man wirklich User
Schon.
Interfaces bauen, die sich weltweit verkaufen?
Ja, das nennt sich, wir haben hier zwei so Spielklötze und können die dann, oder so puzzelmäßig, solche Dinge. Also ganz einfache Sachen, Figuren, Farben, Formen, die einfach zusammen, also vor allem Figuren und Formen, die zusammenpassen einfach. Also wenn man auf diese abstrakte, ganz tiefe Ebene geht, dann geht's auf jeden Fall. Sobald du schon ein bisschen kompliziertere Sachen anfängst, hast du normalerweise immer Text und das ist schon ein Problem.
Ja.
Also, jetzt bring mal irgendjemand bei, der halt keine der 15 Sprachen, in die du es übersetzt hast, kann. Was das soll. Ja.
Besonders viel Text ist eigentlich auch immer das Problem. Kannst du mir direkt die goldene Regel dazu nennen? Ich habe einfach mal
Geringe
so,
Belastung des Kurzzeitgedächtnisses.
richtig, ich habe es mal so statistisch gehört, man kann als Mensch drei Sachen gleichzeitig wahrnehmen und bis zu sieben Einzelheiten im Kopf behalten.
Ja.
Das
5 bis 7, das kommt auf den Menschen drauf an. Manche können noch mehr, aber.
Genau, wollt ihr euer Produkt massenhaft verkaufen. Das heißt, wir denken uns jetzt mal einen Durchschnittsnutzer, den optimalen Durchschnittsnutzer. Und wenn jetzt einen
Ich wollte
ganzen
jetzt gerade ein anderes Wort dazu sagen.
DAO?
Ja.
Oh ja, eine tolle Abkürzung.
Ja.
Gut, wir waren gerade, ich denke uns den DurchschnittsdAO und wenn er in dem Moment, wo er den Bildschirm mit Knöpfen überpflastert, kann er sich, wenn er die Liste von links oben nach rechts unten durchgelesen hat, nicht mehr daran erinnern, was er eigentlich am Anfang gelesen hat.
Genau, also ja, gehen wir vielleicht gerade mal hier zu dem
Bist
Punkt
schon
hin. Wo habe ich denn den?
zu leise.
Ja, ich bin zu leise. Kannst du, nein, was, wo, was? Ach, ich habe es wieder vergessen. Was wollten wir eigentlich reden? Geringes
Wir
Kurzzeitgedächtnisbelastung.
waren bei der Anzahl der Knöpfe, die du benutzen kannst, um die Benutzer ausreichend zu verwirren.
Genau. Das kann man eigentlich darunter zusammenfassen, erkennen statt erinnern. Also es geht immer darum, die Funktion, direkt durchs Anschauen des Knopfes oder der des Wortes oder was auch immer, das das auslöst sozusagen, zu wissen, was es tut. Das ist der Sinn und Zweck. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen normalen Browser hat, dann hat man links oben so einen Pfeil, der geht nach links und dann erkennt man, natürlich auch mit ein bisschen Erinnerung, aber man erkennt auch, dass es der Zurück-Button ist. Also man muss sich jetzt nicht merken, oh, so ein Button, überleg, oh, das könnte zurück gewesen sein, sozusagen.
Das ist die Macht der Gewohnheit. Ja. Wenn ihr euch mal an tief verschachtelte Menüs erinnert, die mit Text arbeiten, dann fällt es ziemlich schwer, sich wieder an den Text zu erinnern.
Genau, man erinnert sich eher an die Bewegung, die man gemacht hat. Also die Maus gemacht hat, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
Kannst du dir direkt noch ein paar Tipps für Menüsteuerung geben unter Menüs oder schießt es gerade zu weit?
Nee, das passt auch. Also es ist auch eben gerade wichtiger, stellen wir sich mal jetzt so ein Standard-Office-Programm vor. Eigentlich sowohl Microsoft als auch OpenOffice haben da beide irgendwie so das gleiche Problem. Fängst du an?
Wenn du sagst, ein Standard-Office-Programm, aus welchem Jahr?
Four Ribbons. Also vor 2007, aber die haben auch noch das Problem, wenn man will, dann kann man das gleiche Problem haben.
Also kurz zur Erinnerung, weil die sich nicht mehr daran erinnern, da gab es noch so Knöpfe, da hat man einen Knopf zum Dickschreiben gehabt, einen zum Kursivschreiben und dann haufenweise Menüs für Tabellen und ja. Die Dinger waren eigentlich unglaublich mächtig, aber ich habe niemand gesehen, der mit den ganzen Makros gearbeitet hat und...
Ja, da kommen wir auch noch dazu, zu diesem Punkt so, aber ja... Was ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, ja, da haben wir so einen Knopf, der nennt sich dann Einstellungen. Und dann klicken wir da drauf, weil wir wollen ja was einstellen. Dann kommen da irgendwie eine Latte von Text, irgendwie 20.000 Zeilen, was weiß ich, man blickt einfach nicht mehr durch. Irgendwann hat man gefunden, wo es sein könnte, geht dort drauf, dann kommt nochmal das Gleiche. Und dann geht man wieder drauf und kommt nochmal das Gleiche.
Verschachtelungstiefe.
Ja, das ist nicht unbedingt sinnvoll, weil dann habe ich vielleicht schon vergessen, was ich überhaupt machen wollte. Und was, wenn man auch Dialoge führt, da ist es eher wichtig, immer nur kleine Brocken den Nutzer jetzt abzufragen. Also zum Beispiel, ja, geben Sie hier Ihre Adresse ein, dann zum nächsten Schritt und wobei, nicht irgendwie alles in ein riesiges Formular eintragen.
Wobei jetzt wieder die Regel aufkommt, dass wenn er ihn jetzt nach der Adresse fragt, ihm irgendwo klar sein muss, dass er demnächst nach seinem Namen gefragt wird und nach seiner Kreditkartennummer. Das sollte schon von Anfang an klar sein, wohin es führt.
Ja, genau. Da gibt es zum Beispiel jetzt, wenn ich das einfach so sagen darf, fällt mir gerade ein, spontan, Amazon, wenn man dort was bestellt, dann hat man oben so eine ganz kleine, sozusagen so eine Zeitleiste, an der man entlangläuft. Man muss zuerst sein Benutzerkonto, sein Passwort eingeben, dann muss man die Optionen einstellen für den Versand, muss Rechnungsadresse angeben oder sowas, muss dann nochmal alles überprüfen und dann wird's abgeschickt. Und das steht alles oben schon, so ganz leicht ausgegraut schon da. Also solche Dinge, das ist eher dann schon die Rückmeldung des Systemzustands, dass der Nutzer immer weiß, in welchem Zustand des Programms er gerade ist.
Da fällt mir spontan ein Fortschrittsbalken. Fortschrittsbalken sind etwas, ja, das ich weiß, dass es die meisten Menschen haben wollen, wobei mir unklar ist, warum sie sich davon verwirren lassen. Hannes, welchen psychologischen Einfluss haben denn Fortschrittsbalken?
Nun ja, dann kommen wir dann in 5 Stunden, nein, 3 Minuten, nein, 10 Sekunden, nein, vor 2 Jahren in jetzt drauf zu sprechen. Oder wie war das?
Ja, wann sind wir eigentlich sortiert?
Ja, genau. Nein, das war gerade, kennt vielleicht jemand so Windows, was war denn das, 2000 oder XP oder so, die hatten noch ziemliche Probleme, den Fortschritt sozusagen zu berechnen, damit der User weiß, wann es fertig ist, bei Kopieren oder so. Vista hatte die Probleme auch wieder. Dann war es 2000 und Vista. Irgendwie so. Ja, also Progress Bars sind sehr wichtig und haben einfach einen Grund, eben ein Feedback zu geben. Wenn man irgendwas anklickt und innerhalb von wenigen Millisekunden einfach gleich die Antwort kommt, dann hat man ja sozusagen direktes Feedback. So eine Sekunde Verzögerung oder so, wenn noch irgendwo vielleicht am Computer gerade eine Lampe aufleuchtet, dass er gerade irgendwie was auf die Festplatte schreibt, das passt auch. Sobald es ein bisschen länger wird, so ab 2-3 Sekunden, verliert der Benutzer eigentlich schon unterbewusst die Erinnerung daran, was er gerade getan hat. Und dann ist so langsam an der Zeit, wo dann eine Progress Bar aufblenden sollte, wenn man weiß, ja, das geht halt noch 20 Sekunden, dann sollte eben ein System-Feedback geschaffen werden, das eigentlich nicht nötig ist für den Rechner sozusagen, aber für den Nutzer einfach nur. Damit nur der Nutzer weiß, okay, es rentiert sich jetzt darauf zu warten.
Ich kann das mal bei mir an einem Beispiel festmachen. Es gibt ab und zu mal Zeitpunkte, da entscheide ich mich, meine ganzen Videoordner und die ganzen Vortragsordner und die Kram vom Studium auf meine externe Platte zu kopieren, um es zu sichern. Und weil ich unglaublich viele Ordner habe, die ich manuell kopiere, ist es für mich wichtig, dass ich an diesem Balken sehe, welchen Ordner habe ich jetzt schon in die Warteschlange geschickt, welcher kommt noch und ab wann kann ich in diesem Unterordner weiterarbeiten. Genau. Wann ist der Ordner fertig?
Solche Dinge, dass man einfach... Also der Rechner weiß natürlich immer, wo er zu welchem Zustand ist, aber das muss er auch dem Benutzer noch sagen. Was jetzt nicht so gut ist als so Feedback ist zum Beispiel die Sanduhr oder das dieses bei Mac, dieses kleine Rädchen, das sich da dreht, wie nennt sich's, irgendwas of Death, so wie Bluescreen of Death, nur irgendwie anders, weil dort hängt er manchmal auch. Ja, ich weiß gerade nicht mehr. Also eben solche...
Die Anzeigen, dass der Rechner rechnet, ist aus meiner Sicht überflüssig, denn was soll er sonst tun?
Nein, der Rechner zeigt an, dass er etwas rechnet, das der Benutzer angefordert hat. Und von dem er vermutet, dass der Benutzer auch ein Feedback darüber haben will.
Jetzt wäre natürlich auch interessant, was der Benutzer angefordert hat. Und um genau das darzustellen, haben wir einen Fortschrittsbalken mit einer Überschrift.
Genau. Dort kann man genau sehen, dieses Objekt sozusagen, an dem gerade gerechnet wird, dauert noch so lang. Das ist sehr wichtig. Oder eben auch die diese Zeitleiste bei einer Bestellung. Oder wenn ich jetzt ein Menü habe, um was zu installieren, dann will ich eigentlich schon wissen, wie viele Schritte habe ich denn noch. Und muss mich nicht irgendwie durch 20 Menüs durchklicken. Denke mir dann, oh, das geht zu lange und im nächsten Schritt wäre es halt fertig gewesen. Kann ja auch passieren. Man hat irgendwie noch 5 Minuten Zeit und will es noch kurz installieren und weiß nicht, wie lange es jetzt braucht eigentlich, den Dialog durchzugehen.
Also nachdem wir jetzt unglaublich viel um das Thema rumgeschwappelt haben, lass ich ihm kurz eine Zusammenfassung geben. Wir waren gerade in den goldenen Regeln, 8 Stück oder wie hießen die ganzen
10? 8 goldene Regeln und 10 Heuristiken, die überschneiden sich in einigen Punkten. Einfach mal googeln, Ben Schneidermann, die goldenen Regeln und Jacob Nielsen, die...
Und daraus hatten wir bisher eben schon erwähnt gehabt, dass man vorhersagen kann, dass der Benutzer vorhersagen kann, was im nächsten Menüschritt auf ihn zukommen wird, dass er nicht mit Elementen und Knöpfen befrachtet wird, dass er einen Wiedererkennungswert in Buttons findet, also wenig Text, viel Bilder.
Ja, gerade zu der Konsistenz vielleicht noch kurz. Also gerade das, dass ich... Es hat auch was damit zu tun, eben, dass ich weiß, was im nächsten Schritt passiert. Und um das zu wissen, sind Style Guides sehr wichtig. Zum Beispiel Apple macht das sehr gut. Die haben die Mac OS 10 Style Guides. Da gibt es 4 Formen von Fenstern. Und wenn man so ein Fenster sieht, weiß man unterbewusst sozusagen immer gleich, was es tut. Es gibt das Fenster, das ist eine Dialogbox, ja, nein, abbrechen, sowas in der Art. Dann gibt es eben normale Fenster, Fenster, wie wenn man jetzt in einem Mail-Client irgendwie ein kleines Fenster hätte, wo nur eine Mail drin geschrieben wird und Warnungen oder so.
Weißt du, worin sich diese Fenster unterscheiden? Kannst du mal eins von denen beschreiben?
Die unterscheiden sich dann in den Bedieneinheiten, die sie vom Window-Manager aus haben. Der Window-Manager, Window-System, kommen wir später noch ein bisschen dazu. Auch dem Standardaufbau. Also welche Knöpfe so ein Fenster auf jeden Fall haben muss.
Mir ist gerade auch ein Beispiel in den Kopf gekommen für schlechte Vorhersagbarkeit. Und zwar ploppt beim Windows so eine Fehlermeldung auf. Es ist an Adresse 0x725 ein schwerer Ausnahmefehler aufgetreten. Okay oder abbrechen? Ja, was soll ich denn dazu sagen?
Ja, Fehlermeldungen sind auch nochmal ein ganz spezieller Teil. Vielleicht machen wir einfach nochmal kurz ein bisschen Werbung und reden dann nachher weiter, weil wir haben jetzt schon 24 Minuten lang gesprochen und ja. Das ist ein bisschen viel vielleicht auch für den manchen. Also 2 Lieder oder so und dann
machen wir weiter. Sind wir gleich wieder dabei.
Genau, bis dann.
Ciao. I don't know what I'll do.
So, hallo. Da sind wir wieder zurück bei Dev Radio mit dem Thema User Interfaces. Wir hatten jetzt schon, waren schon auf ein paar User Interfaces oder Guidelines eingegangen, Regeln, Heuristiken, die man beachten sollte. Und da waren wir eben bei den Sichtbarkeit des Systemzustandes, also dass man immer wissen sollte, in welchem Zustand das System gerade sich befindet. Dass das System das eben dem User mitteilen sollte, dann eben, dass man sich lieber an Funktionen, also Funktionen lieber erkennen soll, an ihrem Button, an ihrem Knopf, mit dem man sie auslöst, an dem Wort, das man eintippt, damit es das tut, als dass man sich daran erinnern muss, sozusagen. Das ist auch das Problem eben bei Command Lines, da kann man nochmal ein bisschen drauf kommen, muss man sich erinnern, weil man hat nicht direkt jetzt irgendwie. Man sieht, man kann sich nicht, nicht sehen, dass es das tun kann. Dann hatten wir so Dinge wie Konsistenz einfach, dass es wichtig ist, dass ein Programm sich konsistent verhält und auch vorhersagbar verhält. Und was hatten wir noch? Sonst hatten wir bisher noch nichts, oder?
Nee. Nein, das war's.
Okay, dann können wir da gerade weitermachen. Ja.
Ich muss jetzt passen bei den 8, die Heuristiken. Sind wir sie schon durchgegangen?
Nein, jein. Also, die Heuristiken einfach durchlesen, wie die genau heißen. Wir machen hier jetzt eigentlich nur eine Art Zusammenfassung aus den 8 goldenen Regeln und den 10 Heuristiken. Die überschneiden sich in sehr vielen Punkten eben und sagen einfach nur sozusagen aus der Zusammenfassung raus, was das denn so ist. Was man denn so tun soll.
Machen wir gleich mit der Command-Line weiter.
Okay, bei Erkennen und Erinnern. Das Problem ist, bei Command-Lines, man muss sich in einem Punkt unglaublich viele mögliche Schritte sozusagen merken. Wenn man jetzt einfach in der Command-Line, also man öffnet jetzt eine Command-Line, eine Bash, eine Shell, wie auch immer, unter Linux oder PowerShell, unter Windows jetzt, solche Dinge eben, und dann hat man eben sehr viele Möglichkeiten einfach, und an die muss man sich erinnern. Man muss wissen, wie es funktioniert.
Währenddessen ein grafisches User-Interface, wenn man an den Bahnfahrkartenautomaten denkt, euch eigentlich sagen soll, welche Optionen ihr jetzt zur Verfügung habt.
Genau.
Und man sollte einen davon auswählen.
Genau, also ein User-Interface, das man einfach so benutzen soll oder benutzen kann, das gibt einem in jedem Schritt alle möglichen Optionen, zeigt das möglichst gut aufbereitet an. Eine Command-Line zeigt eben nichts an eigentlich, außer Rückgabewerte vielleicht irgendwie oder wenn halt ein Programm mal was ausgibt, weil das halt das soll. Aber die Command-Line an sich tut das eben nicht. Man muss wissen, was es gibt. Und das ist ein großes Manko sozusagen, der Command-Line, gleichzeitig aber auch wieder ein Vorteil, weil wenn man es weiß, kommt man viel schneller ans Ziel. Weil man, wenn man die Mächtigkeit der Command-Line sozusagen beherrscht, hat man kein Problem, okay, ich muss mich jetzt durch 5 Menüs durchklicken. Also ich will eine Fahrkarte auswählen und will dann das, dann will ich von muss ich meinen Stadtbahnhof auswählen, meinen Stoppbahnhof, muss dann mehrmals ins eigentlich das gleiche Menü rein. Bei der Command-Line mache ich einfach Fahrkarte, Leerzeichen Startbahnhof, Leerzeichen Stoppbahnhof und drück Enter. So in der Art. Also, wenn ich es weiß, ist es viel schneller.
Das ist auch das Feedback, das ich von anderen Benutzern habe, dass sie eigentlich keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, was in ihr System kann, sondern sie wollen es wirklich auf den goldenen Teller präsentiert bekommen.
Ja.
Und dafür braucht man dann wirklich grafische User-Interfaces.
Da gibt es dann auch eben die Regel oder so, wenn man ein tolles System hat, wird es so sein, dass 90% oder 80-90% der Benutzer sowieso immer nur an, keine Ahnung, 10-30% des Systems benutzen werden, wirklich. Zum Beispiel jetzt eben, was du vorher schon gesagt hattest, bei einem Office-Paket. Ja, okay. Da habe ich sowas, das nennt sich Word oder Write oder wie auch immer, und da kann ich Text reinschreiben. Ja, ich weiß dann noch, ja, da kann ich auch Zeilen irgendwie dick machen und Bold setzen, Kursiv setzen, was auch immer. Aber ja, wer benutzt schon die Makros? Es gibt Leute, die sie benutzen.
Und es gibt Leute, die damit krasse Sachen machen, nur für die normalen Benutzer ist es einfach nicht nötig sozusagen. Es ist überflüssiges Können sozusagen. Das aber gerade von ein paar Leuten wieder eben auch abgefragt wird. Und da ist eben so ein Spagat.
Ich erinnere mich spontan an die Open Office Formularsammlung, wo man einfach damit üben muss, bis man damit umgehen kann. So als die kleine Wendung von LaTeX. Wenn du etwas Kleines brauchst, dann brauchst du schnell in dem Open Office.
Ja, sobald du mal LaTeX kannst, wirst du Open Office nicht mehr benutzen. So in der Art.
Dann habe ich jetzt ungefähr das Gefühl, dass die anderen Benutzer haben. Ich habe mich noch nicht in LaTeX reingearbeitet. Und aktuell ist es für mich noch ein Buch mit 7 Siegeln.
Ja, genau, das ist immer das Problem. Vor allem LaTeX oder Tech ist eben noch eine Programmiersprache. Deswegen nochmal ein bisschen, ja.
Dann werfe ich dir hier einfach mal das Stichwort vor. Der What You See Is What You Get Editor.
Genau. Das ist auch eben so der Unterschied zwischen, okay, ich programmiere jetzt meine Seite in LaTeX oder ich mache es auch von Hand, HTML oder sowas. Also irgendwelche Markup-Languages, mit denen ich dann eben coole Dinge programmieren kann. Oder ich gehe her und klicke mir das Zeugs zusammen. Und das Programm schreibt im Hintergrund sozusagen für mich diesen Code. Und das ist eben der What You See Is What You Get, WYSIWYG. Mhm. Ja, und das ist eben, je nachdem, was ich will, kann es halt sein, dass ich mit dem What You See Is What You Get an meine Grenzen stoße. Die meisten What You See Is What You Get Editoren haben dann auch die Möglichkeit, direkt in den Code reinspringen zu können. Also gerade anspruchsvollere und da das dann bearbeiten zu können.
Ich kenne da besonders Programme, mit denen man HTML werfen kann, ja, die dir helfen, etwas zusammenzuklickern und dir dabei Code generieren.
Genau.
Wo du aber direkt etwas vom Code haben kannst.
Und du kannst dann halt sagen, ich habe hier jetzt irgendein Div und dort springe ich dann rein. Und dann bist du genau an der Stelle im Code. Solche Dinge.
Also meine persönliche Erfahrung als einer der Power-User mit den What You See Is What You Get Editoren, kann man zusammenfassen, dass gewöhnliche Leute extrem viel Zeit daran verschwenden, ihr Dokument zu formatieren. Wenn es mir mehr auf den Inhalt ankommt, dann nehme ich es etwas wie LaTeX und sage, es ist mir egal, wie es aussieht, du schaffst das schon. Aber Hauptsache, schreib mir meinen Text rein.
Es ist dir nicht egal, wie es aussieht, mit LaTeX sieht es gut aus. Punkt.
Ja,
und okay, wenn es dir nicht so gefällt, dann machst du 5 Befehle, schreibst du 5 Befehle und danach gefällt es dir.
Du, ich glaube, jetzt haben wir so viel über LaTeX geredet, dass wir trotzdem jetzt mal erwähnen müssten. Also LaTeX, wie ausführlich erwähnen wir es? Ich glaube, wir müssen nicht bei Tech anfangen, wir fangen direkt bei LaTeX an.
LaTeX ist einfach sozusagen HTML nur für schöne Dokumente, Bücher, Beamerfolien. Es kann auch HTML ausgeben.
Also LaTeX war ursprünglich ein Programm, das dazu gedacht war, Bücher zu schreiben.
Ja.
Und mittlerweile könnt ihr damit eure formalen Amtsbriefe schreiben und so weiter, weil es Makrosätze gibt.
Genau.
Du sagst einfach nur, dies ist dein Brief, das ist die Überschrift, das ist der Absender, das ist der Empfänger, Betreffzeile, Text beginnt.
Genau.
Und den Rest vom Dokument macht LaTeX für dich. Am Ende postet ein schönes Ergebnis raus.
Genau, und so solche Dinge eben, es ist immer so das Problem, den Spagat sozusagen zu schaffen zwischen jeder kann es benutzen und Power-User haben auch noch Spaß dran, sozusagen. Das ist auch ein ganz einfaches Beispiel. Das erste Mal, man sieht ein Programm, dann fängt man an, es mit der Maus zu bedienen, weil das ist das Leichteste. Auf den Button steht ja drauf, was sie tun und man weiß ja, wie es das tut und dann, also man klickt sich halt durch die Menüs durch. Zum Beispiel auch jetzt Photoshop oder was weiß ich was. Also man wählt halt dann in der Toolbar irgendwie ein Werkzeug aus, irgendeinen Pinsel, stellt den dann noch mit der Maus ein und malt dann irgendwas.
Man hat ja auch eine Erwartungshaltung, was dein Pinsel üblicherweise tut.
Genau, das weiß man ja. Solche Dinge weiß man und deswegen kann man sie einfach benutzen. Da ist dann auch noch wichtig, die Undo-Redo-Funktion, um eben solches Lernen zu ermöglichen. Also man probiert einfach mal aus und wenn es nichts geworden ist, dann geht man halt einmal einen Schritt zurück. Und dann geht man wieder einen Schritt vor, weil es war doch ganz okay. Also solche Eigenschaften sind sehr wichtig, wenn man solches Lernen fördern will. Und wenn man dann jetzt irgendwie mal eine Weile rumgespielt hat, dann bemerkt man, wenn man so auf zum Beispiel auf den Pinsel draufklickt, dann kommt da so ein kleines
Fensterchen
und da steht dann irgendein Buchstabe drin. Also steht der Name von dem Pinsel oder was auch immer, von dem Werkzeug und ein Buchstabe. Und dann kommt man so langsam dahinter, wenn man den Buchstaben auf der Tastatur drückt, kommt man ja viel schneller zu diesem gleichen Werkzeug. Und eben diese Möglichkeit, über Shortcuts, über Tastatureingaben, das Programm sozusagen zu beschleunigen oder auch einfach das ganz normale, was wahrscheinlich viele benutzen, Steuerung S für Speichern. Einfach nur, dass es das gibt, ist halt sehr sinnvoll. Also am Anfang wirst du es noch nicht so benutzen, aber nach einer Weile kommst du dann eben rein.
Kannst du ja überhaupt etwas zum Thema Lernen unter Benutzern sagen? Das ist so ein kleiner Ausflug in die Psychologie. Versuch dich mal dran.
Okay.
Also wir hatten
wo willst du drauf hinaus? Oder?
Wie nimmt ein Benutzer ein neues Programm wahr, wenn er kein Power-Nutzer ist?
Okay, du siehst es und dann muss es sich sozusagen selbst erklären für dich.
Du siehst es, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil wenn da extrem viele Menüs sind und noch ganz viele Knöpfe,
ja,
siehst du erstmal nur Chaos.
Ja, genau. Und dann versuchst du dich an bekannten Sachen zu orientieren automatisch. Du weißt, wenn oben links eben das sind wieder so Sachen wie Konsistenz oder Style Guides, sehr sinnvoll, die dann dir helfen. Du weißt, oben links ist das Menü, das heißt Datei unter Windows.
Soll das heißen, du bringst dem Benutzer auch am besten Lernverhalten bei, wenn du bekannte Sachen mit neuen Features mischst?
Ja, wahrscheinlich. Also das ist auch immer das Problem bei komplett neuen Sachen. Zum Beispiel Windows Word 2007. Hatte ja plötzlich diese Ribbons, also diese neue Bedienzeile oben, die ein bisschen dicker ist und wo ganz viele verschiedene Buttons sind, die dann irgendwie viele Funktionen einfach direkt sozusagen auf den normalen Bildschirm draufrufen, was man vorher über irgendwelche Untermenüs gemacht hätte. Und wenn man jetzt dann anfängt, also diese Ribbons sind gut für Leute, die noch nie vorher mit einem Word gearbeitet haben. Die finden sich sofort zurecht. Nur jetzt hast du das Problem.
Für bist ein Power-User. Von Usern, die du mir mitschleppst,
ja, genau.
Die tief anders gewöhnt sind.
Du hast dich voll ausgekannt. Du wusstest blind, in welchem Menü du wie klicken musstest, um jetzt zu dieser Funktion zu kommen. Und plötzlich gibt's das Menü nicht mehr. Dann funktioniert das Ganze einfach nicht mehr. Du musst komplett umlernen.
Wir könnten eventuell noch auf Shortcuts hoffen, dass die Shortcuts, die du eingeprägt hast,
ja, die funktionieren vermutlich noch, weil sie damals relativ sinnvoll gewählt wurden. Zum Beispiel Steuerung S, Save, Steuerung C, Copy, solche Dinge.
Genau.
Also,
das Problem ist, mit den Shortcuts lernst du nicht wieder das Menü kennen. Du findest dich dann immer noch nicht zurecht.
Genau.
Also im Prinzip kann man die Ribbons von Microsoft zusammenfassen, als sie haben mal ihre komplette Bedienstruktur umgeworfen und eine neue hingesetzt.
Ja, und das ist eigentlich auch sinnvoll gewesen, weil die alte war nicht wirklich gut, aber es hat halt sehr viele vor den Kopf gestoßen sozusagen. Da muss man dann immer abwägen, ob man das jetzt dann sich leisten kann oder leisten will, weil dann eben die Konsistenz einfach flöten geht. In diesem einen Schritt.
Du hast gesagt, es sei interessant für Leute, die noch nie damit gearbeitet haben. Und da fällt mir spontan so eine kleine Geschichte ein, wo ich letztens einem Mann am Fahrkartomaten habe erklären sollen, wie das Ding bedient. Denn für mich, der ständig mit Automaten arbeitet, ist es gewöhnlich, der erklärt dir schon, was du machen sollst.
Ja.
Aber schon allein diese Überwindungsangst, die hatte, an das Gerät heranzutreten oder irgendwas zu tipsen, ich meine, da könnte ja was kaputt gehen.
Ja.
Ist für Benutzer wirklich kompliziert. Das heißt, kann man eigentlich Benutzer in Zielgruppen unterteilen, für die man seine Programme entwerfen sollte?
Sowieso. Es ist immer, wenn du ein Programm entwirfst, ist es ganz wichtig, von vornherein immer zu wissen, für wen du es entwirfst. Das geht dann auch so ein bisschen in Richtung User-Centered Design und also benutzerzentriertes Entwerfen von Programmen. Du musst den Benutzer kennen.
Kannst du einfach mal so ein paar Gruppen von Benutzern nennen? Also wir hatten bisher schon den Power-User gehabt.
Dann gibt es den DAO eben, also der nichts kann, das erste Mal vor einem Computer hockt und das Programm dann am besten bedienen können sollte und sich dann wundert, wieso da unten Start steht, wenn man damit den Computer runterfahren will. Solche Dinge, die einem als normaler Benutzer, wenn man mal 2 Stunden vor dem Rechner saß, dann ist man schon nicht mehr in diesem Zustand. Aber diese Person sollte es trotzdem noch können, eigentlich. Wir haben gar nicht gesagt, was DAO heißt. Dümmster anzunehmender User. So wie GAU, nur eben
DAO.
Ja.
Gut.
Und dann gibt es eben noch so alle möglichen Zwischenstufen.
Ich wollte jetzt nicht weit auf die Konsistenz, auch nicht weit auf den Nutzer herumreiten. Du hast ihm gesagt, wenn man grafische Oberflächen entwirft, womit kann man die denn entwerfen?
Ja, das kommt drauf an. Irgendwie, also man kann
Ich möchte mir einerseits über Werkzeugsätze reden, aber zuerst mal beim Programmieren an sich gibt es ja auch verschiedene Paradigmen. Gibt es solche Entwurfsrichtlinien auch für grafische Oberflächen?
Ja, es gibt insgesamt einfach fürs Programmieren alle möglichen Programme, gibt es sogenannte Patterns oder so. Das sind einfach Vorgehensweisen, wie man etwas in einer gewissen Art und Weise programmieren kann. Und da gibt es eben auch für interaktive Systeme auch so Patterns, also für Systeme, die von Benutzern direkt während des Ablaufs gesteuert werden sollen. Also nicht irgendwie, das ist auch noch ein Unterschied zur Command Line. Command Line läuft so ab, ich gebe einen Befehl ein und drücke Enter und es tut was.
Und das Wichtige ist, ich gebe dem Programm alle Daten, die es braucht, zum Start mit. Ich lasse es rödeln und am Ende postet mein Ergebnis raus.
So läuft es normalerweise, also so läuft es mehr oder weniger. Man kann da noch ein bisschen was machen, dass man zwischendurch mal einen Wert abfragt oder so, aber normalerweise ist eben nicht dazu gedacht. Und interaktive Systeme sind dazu da, der Benutzer hockt davor und will direkt mit dem System interagieren und eben auch direktes Feedback und die ganzen Sachen kommen eben aus dieser Ecke einfach.
Das Programm läuft schon, das Programm fragt, der Nutzer antwortet.
Beziehungsweise der Nutzer sagt und das Programm antwortet. Das ist eigentlich die bessere Variante. Also der Benutzer bestimmt, was das Programm jetzt tut und nicht das Programm fragt, darf ich das jetzt machen? Das ist nochmal ein bisschen ein Unterschied.
Oh, mir fällt spontan noch die Dialogbox mit Fehlermeldung ein. Sind die gerade hier fehl am Platz?
Auf was willst du hinaus, oder?
Gut, dann lass uns erstmal bei den Werkzeugsätzen weitermachen. Du hast es gesagt, es gibt auch Entwurfsmuster für grafische Oberflächen. Ja. Kannst du mal eins an einem Beispiel durchexerzieren? Wir möchten jetzt einfach mal...
Für grafische Oberflächen oder für interaktive Systeme?
Machen wir ein interaktives System. Das sollte ja im Überbegriff die grafischen Oberflächen mit abdecken.
Das geht jetzt so eher in die Richtung, wie programmiere ich sowas eigentlich, oder?
Ja, also unter Programmieren verstehe ich immer noch etwas, das sehr Low-Level ist.
Wo ja, du oder wie designe ich jetzt das System im Sinne von Komponenten, die miteinander interagieren?
Wie designst du es?
Ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel das MVC-Pattern, Model View Controller. Das ist einfach eine Möglichkeit, komplexe Systeme, riesige Systeme überblicken zu können, für den, der hinten dran sozusagen das Programm entwirft. Da nimmt man einfach das Model, das ist das Modell der Welt, die das Programm kennt. Also alle Daten, es werden irgendwie in dieser Komponente gespeichert. Da überlegt man sich ein Dateiformat, Datenformat, wie das jetzt gespeichert wird, solche Dinge.
Ich würde es jetzt mal kurz herunterstrippen können, die Schicht namens Model hält die Daten.
Ja.
Ist es das?
Es ist keine Schicht, aber ja, sie hält die Daten.
Dann haben wir noch das View. Was gehört alles zum View dazu?
View sind Dinge, die das System dem Benutzer ausgibt. Also so Sachen wie die Bildschirmausgabe, Tonausgabe. Also das, was aus dem System zum Nutzer rausgeht.
Oh, du hast doch gesagt, die dritte Schicht sei dann Control.
Controller.
Ist Control etwas Programminternes oder ist es etwas, das auch bis zum Nutzer dringt?
Controller ist die Komponente, die Eingaben vom Benutzer ins System hineinträgt.
Also das wäre dann das Gegenstück zum View?
Genau. Es gibt verschiedene, auch teilweise Implementierungen, zum Beispiel Java Swing macht es einfach so, die nennen das UI Delegate und machen View und Controller zusammen.
Ich glaube, wir sollten hier einfach mal erklären, was Swing eigentlich ist. Swing ist eine Werkzeugsammlung, eine Bibliothek
für Java. Ja, Swing ist eine Erweiterung des AWT, Advanced Window Toolkit, also ich glaube Advanced, ich bin mir nicht ganz sicher. Eine Sammlung von Werkzeugen, mit denen man Fenster machen kann in Java. Man sagt dann eben hier nur noch, ja, mach mal da so ein Fenster. Also ich nehme den, das führt zu weit. Also mach da mal ein Fenster und schreib da mal den Titel hin und so. Und dieses System spricht dann mit dem jeweiligen Betriebssystem und lässt es dann die Bilder darstellen.
Oh, ich mag mal deine Einstellung hören. Was sind eigentlich alles Komponenten eines Fensters? Was gehört denn da alles mit dazu? Damit man ungefähr weiß, was das Toolkit eigentlich alles umsetzen muss.
Zum Fenster gehört das, was ich, wenn ich einen normalen Fenstermanager habe und es nicht gerade maximiert habe, rumschieben kann.
Also der Rahmen und die paar Kontrollbuttons verschließen und...
Die gehören, je nachdem, wie man es sieht, auch zum Fenster. Man kann, beziehungsweise, eigentlich wird das vom Window Manager, ja, okay. Dann fangen wir mal von vorne an. Es gibt ein Betriebssystem. Und das hat ein Windowing System. Also ein Fenstersystem. Das gibt die Möglichkeit, das speichert irgendwie die Fenster und gibt denen die Möglichkeit zu sagen, ja, ich will jetzt so groß sein und ich will jetzt aber keinen Minimieren-Button. Oder ich will jetzt irgendwie da das Logo drin stehen haben in der Titelleiste.
Können wir das wieder auf das MFC-Pattern abbilden, dass wir sagen, das Betriebssystem hält Daten für das Fenster?
Das geht nicht auf MVC. MVC, ich wüsste jetzt gerade kein Betriebssystem, das wirklich direkt nach MVC programmiert ist. Es hat vielleicht Teile in diese Richtung. MVC ist eben wirklich ein Pattern, um eben ein Programm zu entwerfen. Also das ist nur eine Möglichkeit von vielen. Es gibt auch noch das Presentation Abstraction Control Modell. Das ist wieder ein bisschen anders aufgebaut.
Jetzt musst du es da kurz erklären. Hast du mal das Wort reingeworfen?
Ja, das funktioniert anders. Es gibt Presentation, das übernimmt die Rolle von View und Control. Dann gibt es Controller von MVC. Dann gibt es Abstraction. Das ist eigentlich das Model, wo die Daten gespeichert werden. Und dann gibt es noch den Controller, der vermittelt zwischen der Präsentation, also dem, was der Benutzer bedient oder sieht, und dem, was das System weiß, den Daten, vermittelt der und vermittelt auch noch zwischen sich selbst und anderen Komponenten, die genau gleich aufgebaut sind. Das ist ein agentenbasiertes System, nennt man sowas. Also,
wenn alle nur vermitteln, wer arbeitet dann eigentlich?
Der Controller. Also der Control. Nur, das reagiert halt über, es reagiert halt auf Benutzereingaben und tut dann bestimmte Dinge.
Okay.
Und vermittelt eventuell eben auch diese Eingaben an andere Komponenten, die dann eben das Problem lösen.
Lass uns mal hier kurz einen Cut machen und zusammenfassen, wo wir jetzt eigentlich die letzten 20 Minuten gewesen sind. Wir waren bei Grundlagen interaktiver Systeme, bei Patterns.
Ja. Und wir hatten noch ein paar so Guidelines so ein bisschen, da hast du mich aber unterbrochen, aber macht ja auch nichts.
Wir schießen gerade übers Ziel hinaus. Wir wollten eigentlich jetzt in die Richtung, was gibt es für Toolkits, haben dann eigentlich viel zu ausführlich Swing behandelt, um auf die Frage nach dem Fenster endlich mal drüber zu reden, was ist denn ein Window Manager?
Genau.
Lass uns das mal kurz sortieren. Womit fangen wir eigentlich an?
Wir fangen am leichtesten zu erklären ist vielleicht wirklich unter Linux, weil da sind das alles getrennte Systeme. Man hat, GNU-Linux, man hat das Betriebssystem. Das hat den Linux-Kernel, die GNU-Tools drauf, die dann irgendwie halt alle möglichen Dinge tun können. Und darauf installiert man sich dann einen X-Server. Dieser X11, X.org, wie auch immer, der ist das Window-System. Das verwaltet Fenster. Es weiß, ja, da gibt es ein Fenster. Das gehört zu der Anwendung. Die Anwendung hat die und die Unterfenster. Die Buttons gehören dazu und solche Dinge. Das ist auch nötig, um eben zum Beispiel, wenn jetzt ein Mausklick ist, das an eben genau dieses Fenster, an diese Anwendung, an genau diesen Button weitergeben zu können.
Es ist also ein Programm, das Fenster verwaltet.
Genau.
Und du hast es auch noch gesagt, den Mausklick abfangen. Was könnte man denn noch alles für, ich glaube, Ereignisse haben, außer Mausklicks?
Alles, was man will.
Jetzt zum Beispiel, die Taste wurde gedrückt.
Ja, genau, das wird dann auch eben gemacht. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, man spricht dann von Detaching. Man überlegt sich, wo soll das Event denn verarbeitet werden, dieses Ereignis. Wir haben jetzt hier eine Taste, da wird halt das T gedrückt.
Wir sind jetzt erstmal dabei, dass der X-Server das Event bekommt.
Genau, er bekommt es vom Betriebssystem. Das Betriebssystem sagt ihm, oh cool, da haben wir kam ein T. Also da hat jemand die Taste gedrückt. Oder er drückt sie noch.
Ja,
und
Key
dann,
Down.
Key Down. Key Down auf der und der Taste. Dann überlegt sich der X-Server jetzt, welches ist mein aktives Fenster? Das heißt, wo gehört dieses Ereignis hin? Teilweise geht es ja zum Beispiel, wenn man es einstellt, dass man der Maus folgt. Und eben dort, wo die Maus gerade ist, auch dieses Fenster aktiv ist, auch wenn das im Hintergrund ist, überdeckt wird von anderen, gibt es Spielereien. Also er überlegt sich irgendwie, welches Fenster ist gerade das, für das diese Tastatur sozusagen bestimmt war.
Also im Prinzip kann man sagen, er bekommt dort ein Event rein und er muss dieses Event jetzt weiterleiten und er muss jetzt seinen Empfänger kennen.
Genau, er kennt alle seine Empfänger, weil er die eben in der geeigneten Form gespeichert hat und weiß, welche Fenster es gibt. Und schickt es dann eben zu dem Fenster, zu dem es jetzt adressiert war. Also zu dem er vermutet, dass es adressiert ist. Für ihn ist natürlich klar, dass es dahin adressiert ist. Der Benutzer denkt vielleicht manchmal, es wäre woanders hin adressiert. Das kann auch passieren.
Sag mal, wie bitte schön funktionieren solche Tastenkombinationen, die mir wieder den Desktop anzeigen, die also an meinem Fenster mal vorbei manövrieren?
Die bleiben eben hängen. Das heißt, die werden nicht weitergeleitet, sondern da denkt sich dann eben dein Windows Manager, dein Windows System, je nachdem, wo es hängen bleibt, hey, das will ich, und schnappt sich's. Und dann wird es eben nicht an ein Fenster weitergeleitet.
Okay. Und wenn wir jetzt mal, also das X11 einfach nur um Daten zu speichern und Events weiterzuleiten, was macht dann eigentlich der Windows Manager?
X11 macht auch noch die Anzeige von Fenstern, aber ohne Rahmen und ähnliche Dinge. Ohne Positionsveränderungen zu ermöglichen. Genau das alles macht der Window Manager.
Also ein Fenster ist diese kleine, bunte, viereckige Fläche?
Beliebige Geometrie bei X.
Oh, interessant.
Bei jedem anderen Betriebssystem, das ich kenne, muss es rechteckig sein. Bei X ist es eine beliebige Geometrie. Es gibt ein paar Windows-Programme, die tricksen dann ein bisschen, indem sie dann durchsichtige Teile erzeugen in ihrem viereckigen Fenster und dann die Events wieder auf den Desktop schicken oder so in der Art, weil man dann durchgeklickt hat. Aber
damit bekommt man also auch in einem fremden Betriebssystem nicht rechteckige Fenster hin.
Ja, aber es ist nicht so schön. Unter X ist es einfach so, ja, das Fenster hat halt eine gewisse Form. Okay, und es hat eine Position.
Gut, damit haben wir jetzt schon ein paar Eigenschaften gehabt, die das X-System handelt.
Ja.
Was wird jetzt vom Window Manager gehandelt?
Genau, der Window Manager weiß, der erstellt den Rahmen sozusagen, die Title Bar, wie auch immer, die ganzen Buttons und ermöglicht das Verschieben von Fenstern, die Größenveränderung von Fenstern. Was vielleicht ganz cool ist, einfach mal ausprobieren. Man installiert sich ein Betriebssystem, das nicht sofort gleich die Windows, Benutzeroberfläche sozusagen bietet, sondern installiert sich dann eben auch gleich X mal mit und verändert dann oder schreibt sich nichts in die Datei xinitrc. Damit wird, wenn man startx schreibt, einfach der X-Server gestartet mit dem Window Manager TWM. Das ist der Standard Window Manager. Das vielleicht hat schon mal jemand probiert, zum Beispiel ein Gentoo oder ein Arch oder sowas installiert, wo das von vornherein nicht da ist. Und dieses System, da kann man einfach TWM beenden, kill TWM.
Was passiert dann mit dem System?
Nichts Besonderes. Man hat plötzlich keine Rahmen mehr, kann die Bilder nicht, kann die Fenster nicht mehr verschieben. Es funktionieren keine so Sachen wie Alt und Maustaste verschiebt jetzt ein Fenster. Das funktioniert alles nicht mehr.
Aber das Bild bleibt stehen.
Das Bild bleibt alles stehen. Man kann darin arbeiten. Man kann mit der Maus zwischen den Kontexten wechseln, also zwischen den einzelnen Fenstern. Aber man kann eben nicht jetzt...
Kann man noch Fenster in den Vordergrund holen, fokussieren?
Man kann sie fokussieren, ja. Aber in den Vordergrund, doch, das müsste auch gehen, das müsste das Windows-System von selbst machen, ja.
Du, der TWM war doch der blanke Window-Manager, der wo die Fenster nicht mal Rahmen hatten.
Doch, die haben Rahmen.
Okay, in dem Moment, wo du den TWM abschießt,
dann haben die Fenster keine Rahmen mehr.
Die Fenster bleiben stehen.
Ich verliere sozusagen auch das Menü des Window-Managers, der so Sachen machen kann wie...
ein neues
Fenster. Mach mir hier mal ein neues Fenster, starte mal hier das Programm, das macht der Window Manager. Oder bietet halt zusätzlich noch mehr oder weniger die Funktion an. Und dann kann ich jetzt einfach sagen, ich gehe dann, habe dann normalerweise, wenn ich StartX aufmache, habe ich drei Konsolen offen. In einer läuft auch dieser X irgendwie, wenn ich die schließe, beendet sich der X wieder und die anderen sind sozusagen frei verfügbar.
Du hast jetzt auf dem StartX rumgeritten. Der Befehl StartX, startet der jetzt nur einen X-Server oder startet der Window Manager gleich mit?
Der startet normalerweise nur einen X-Server, wenn kein Window Manager durch eine Datei, die nennt sich xinitrc, mitgestartet wird. Startet er automatisch noch TWM, weil X ohne Window Manager ist ein bisschen sinnlos.
Wenn ich es einfach mal Spaß habe, im laufenden Betrieb einfach mal den Window Manager tauschen zu wollen.
Dann hast du ein bisschen ein Problem, weil dann die Prozesse miteinander gekoppelt sind. Wenn du deinen Window Manager tötest, also kill all awesome oder sowas eintippst, dann stirbt auch dein X mit. Die mögen sich zu arg. Du musst die sozusagen...
Man kann sie nicht entkoppeln voneinander.
Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es im laufenden Betrieb geht.
Okay, lass uns kurz zusammenfassen. Wir waren bisher dabei, es gibt ein X-System, das bekommt vom Betriebssystem gesagt, du hast wohl eine Taste gedrückt und entscheidet dann eigentlich, wohin es das Event weiterleitet. Ja. Es kann auch Maussticks weiterleiten und es arbeitet zusammen mit einem Window-Manager, der solche Späße macht wie im Fenster brauchen Rahmen.
Und es kann die Größe verändern, es kann die Position verändern, ich kann es minimieren, maximieren, solche Dinge.
Du, mit Blick auf die Uhr, 30 Minuten, wird nicht langsam wieder Zeit für Musik?
Wäre sogar gut möglich. Können wir einfach machen. Wir haben vorher gar nicht gesagt, was wir gespielt haben, ja?
Sag mal die beiden Titel noch an.
Wir hatten Starvin' Babies und The Middle Line. Nee, Make This End hatten wir. Und jetzt kommt The Middle Line und Constant Liar, würde ich sagen. Machen wir wieder zwei Sachen. Also, bis dann.
Thank you.
Hallo, da sind wir wieder bei Dev Radio mit dem Thema User Interfaces. Und ja.
Ihr habt vor der Musik gehört, wie eigentlich der X-Server funktioniert, wie die Weiterleitung von Events funktioniert, vom Betriebssystem an den X-Server, an den Window-Manager.
Oder eben an die Anwendungen direkt dann. Kommt drauf an, manchmal krallt sich das eben der Window-Manager und manchmal oder meistens nicht.
Und ich möchte nachher mit euch immer darauf eingehen, was es eigentlich für Werkzeugsätze gibt, um User-Interfaces zu entwerfen. Aber erstmal, Hannes, sag mal, wie bekommt man eigentlich raus, was der Nutzer braucht? Wie wird in dem Bereich eigentlich geforscht?
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eben einfach mal zu überprüfen, was funktioniert denn gut, sozusagen. Also,
was für Möglichkeiten? Ich meine, du kannst Benutzer davor setzen und Strichlisten machen. Oder wie stellst du dir das vor?
Ja, beziehungsweise man kann die Strichlisten auch intelligent machen und nicht nur Strichlisten, der fand's gut, der fand's nicht gut, sondern man kann eben genau bestimmte, also in Interviews oder so dann eben nachher Fragen stellen, um rauszukriegen, welche Feinheiten sozusagen haben nicht gepasst, wieso haben sie nicht gepasst. Man kann das natürlich auch auf noch andere Ebene machen, wenn man das irgendwie auch medizinisch teilweise kann man untersuchen, wie welche Signale sozusagen regen das Gehirn in den Bereichen an, die eben für Erkennen oder sowas gut sind. Was funktioniert da einfach gut?
Ich habe das mal so gehört, dass du auf die Entscheidungslahmheit des Menschen eingehen solltest und ihm einfach zwei Möglichkeiten vorsetzen, die er ausprobiert, ihm eine fragen, welcher dir besser gefallen?
Ja, so kann man es auch machen.
Weil ich mir darunter auch diese Trägheit vorstelle, die wir vorhin hatten vom Kurzzeitgedächtnis. Nachdem er 7 Versionen durchprobiert hat, woher soll er noch wissen, was die erste gewesen ist?
Genau. Deswegen werden normalerweise solche Test-Sessions, solche Tests, Benutzertests einfach per Video aufgenommen. Ist sehr hilfreich, damit man auch nachher im Nachhinein noch, wenn man sich das nochmal anschaut, sieht man dann vielleicht auch, dass wie der Benutzer da und die Stirn runzelt, irgendwie sich wundert sozusagen, wieso das denn überhaupt jetzt das tut, was es tut, irgendwie halb verzweifelt, weil es nicht das tut, was es soll, solche Dinge.
Weißt du eigentlich, was die einzelnen Konzerne für solche Usability-Tests ausgeben?
Keine Ahnung, aber unterschiedlich. Also manche nehmen es ernst und manche, die hauen halt einfach die Software raus.
Also da muss ich nochmal mein Lob an Apple aussprechen, weil die aufgrund welcher genannten Prinzipien so unglaublich toll waren? Die Prinzipien, sie hatten eine konforme Oberfläche?
Ja, sie haben ziemliche Konsistenz einfach. Sie überlegen sich sehr viel. Also es gibt da richtige Bücher darüber, wie muss jetzt ein Fenster aussehen. Es gibt eben auch so gut wie kein Programm, das unter macOS X oder 10 läuft. Und das nicht nach diesen Style Guides arbeitet.
Also, wir hatten vorhin Style Guides für Fehlermeldungen. Da hast du gemeint, das sei eine ganz eigene Klasse.
Ja, genau. Das ist auch noch, Fehlermeldungen sind ein ganz tolles Beispiel. Schwere Ausnahmefehler XY trat auf. Abbrechen oder runterfahren? Hä? Ja, ich habe keine Ahnung, was das tut. Nächste Möglichkeit wäre, also ein bisschen bessere Variante wäre dann, ja, Fehler XY trat auf, trat im Festplattencontroller auf, kann Daten nicht mehr lesen. Irgendwie sowas. Oder vielleicht ein bisschen handfesteres Beispiel, was sich jeder schon mal gemerkt hat, so irgendwie, ja, kann Daten nicht schreiben. Also man kopiert irgendwas und dann kommt nur die Fehlermeldung, kann Daten nicht schreiben. Die nächste bessere Variante wäre, kann Daten nicht schreiben, weil Ziel Datenträger ist voll. Und die nächste möglich noch bessere Variante, wo viele Apple-Programme dann eben auch sich dran halten, wäre dann, ja, kann Daten nicht schreiben, weil Datenträger ist voll. Wenn Sie es trotzdem darauf speichern wollen, müssen Sie eventuell andere Dateien löschen. Also gleich eine Fehlerlösung sozusagen in der Meldung mitbringen.
Er gibt ja auch noch den Zieldatenträger. Es wär doch schön zu wissen, welcher Datenträger eigentlich voll geworden ist.
Genau, solche Dinge, einfach alle Informationen, die der in dem Moment so überforderte Benutzer sozusagen, der Benutzer hat etwas ganz Normales gemacht und plötzlich funktioniert es nicht. Es tut nicht das, was es soll. Und dann musst du den Benutzer dort auffangen sozusagen, wo er voll perplex da hockt und nicht mehr weiß, was das System jetzt tut und ihm alle Informationen geben, die ihn da sozusagen rausretten.
Wobei wir
und die ihm den Zustand erklären.
Wobei wir jetzt wieder bei der Darreichungsformel der Informationen wären, denn ist ein schwerer Ausnahmefilialadresse 0xyz aufgetreten. Sag dir doch sofort, in welchem Festplattensegment das war. Du musst es doch nur lesen können.
Jein. Wenn das Ganze ein Bluescreen ist, der für eine halbe Sekunde aufleuchtet, dann fährt der Computer neu hoch, dann bringt es dir auch nichts.
Also es geht darum, das dem Benutzer darzubringen, wo der Fehler war, die Informationsflut vor allem in Text zu fassen und nicht in Zahlen. Ich glaube, Zahlen ist auch das, was normaler Nutzer ganz wenig aufnehmen kann.
Und eben in handfesten Lösungsvorschlägen.
Gut, jetzt hatten wir, wo ich gerade doch noch Zahlen und Text hatte, wir hatten jetzt gehabt, zur Steuerung haben wir Bilder, Text und Zahlen, wobei Zahlen eigentlich das sind, was man am wenigsten verwenden sollte.
Ja, vermutlich schon.
Oh, kannst du dir ein Gegenbeispiel vorstellen?
Taschenrechner.
Der Taschenrechner besteht zu über 50% aus Rechenzeichen.
Welche Ansicht?
Ach so, also wenn ich da spontan an meinen grafischen Taschenrechner denke, muss ich sagen, die Nummerntastatur nimmt den kleinsten Bereich meiner Tastatur ein.
Ja, grafische Taschenrechner, wer braucht das schon? Benutzt niemand.
Du kaufst dir ein externes Gehirn ein, du musst nur lernen, damit umzugehen.
Ja, und man vergisst dann das eigene.
Wobei wir jetzt gerade bei externer Rechenleistung Parallelität sind, mag ich mal kurz auf die Threads zu sprechen kommen. Und zwar nämlich in der Hinsicht, ich habe mich da mal in einigen Window-Tools versucht, zum Beispiel Qt.
Qt.
Ja, wie das halt nennen willst. Ehemals von Droitech und die ist dann aufgekauft worden von Sun?
Nokia.
Oh, mein Fehler, Entschuldigung.
Nokia, die haben auch die Maemo-Plattform, die man auch irgendwie über Qt programmieren kann. Also so der einer der Konkurrenten zum iPhone neben Android sozusagen, die auch in die Richtung gehen, etwas taugen zu können, könnte man sagen. Also wir wollen hier keine Werbung für Apple machen, weil also ich finde Apple persönlich von der Unternehmensstruktur nicht so toll, aber ja.
Aber sie haben wirklich gute User-Interfaces, das muss man sagen, das können sie.
Das können sie. So. Die nehmen sich halt von allen das Beste.
Okay, also wir hören uns auf Qt. Ich mag mal kurz von meinen ersten Schritten mit Qt berichten, so im C-Quellcode. Man hat halt eine extra Include-Anweisung. Dann erstellt man so ein Qt-eigenes Objekt, das nach Beschreibung für die Ressourcenverwaltung zuständig ist. Man sagt, man hätte jetzt gerne noch einen Button. Und am Ende sagt man dem komischen Objekt, das man vorhin erstellt hat für die Ressourcenverwaltung, es soll jetzt bitte schön loslaufen. Und in dem Moment läuft das Programm in der Endlosschleife.
Ja.
Was macht eigentlich diese Endlosschleife?
Die fängt Ereignisse auf und schickt sie an die Komponenten sozusagen, die darauf reagieren können, die sie verarbeiten können und wartet dann wieder, bis ein neues Ereignis kommt.
Okay, und das andere Ding, das mich jetzt daran verwundert hat, war eigentlich gewesen, wenn ich das Programm so entwickle, dass es direkt in seine eigene Endlosschleife läuft, dann scheint das User Interface ja klar das Wichtigste am Programm zu sein.
Jein.
Soll es das Wichtigste sein?
Es sollte auf jeden Fall sehr wichtig sein, weil ich habe ein ganz tolles Programm, das tut so viele tolle Sachen, aber niemand kann es bedienen, dann bringt es mir auch nichts. Und vor allem bringt es dem User auch nichts. Also man sollte immer schauen, man will ein Programm schreiben, weil es jemand benutzen will oder soll. Und deswegen sollte es auch für diesen Benutzer auch bedienbar sein. Auch wenn es ein Power-User ist oder jemand, der die ganze Zeit nur auf der Command-Line rumhackt, der sollte trotzdem eben, es sollte ihm eine gewisse Richtlinie sozusagen oder so geben, wie es zu bedienen ist. Einfach solche Dinge. Oder für den normalen Benutzer eben einfach, ja, es sollte ganz klar sein eben, was soll man jetzt klicken, damit es gewisse Dinge tut.
Ich glaube, ich schieße gleich dem Thema vorbei. Also jetzt, wir hatten die Ressourcenverwaltung gehabt.
Ja.
Und diese Ereignisschleife.
Ja.
Wir hatten die Wichtigkeit der grafischen Oberfläche jetzt betont gehabt.
Das war gerade das, was ich gesagt habe.
Ich denke ein bisschen ein Stück über das hinausgeschossen.
Nein, ich habe die Wichtigkeit der Oberfläche, des Interfaces sozusagen hervorgehoben. Nicht nur der grafischen, des Interfaces an sich.
Na okay, dann drücke ich jetzt mit der nächsten Frage mal in den Bereich Java Swing. Was kannst du von deinen Programmiererfahrungen sagen? Also wie funktioniert das von der Theorie her und wie funktioniert das dann technisch?
Das macht eigentlich Java Swing läuft eben auch durch Aufruf der Main und Erstellung eines Objekts, zum Beispiel vom Typ JFrame, also ein normales Fenster, wird eben auch so eine Endlosschleife gestartet, die in dieser ganzen Java Virtual Machine und diesem Swing Backend irgendwo dann rumläuft.
Ist diese Endlosschleife für dich ersichtbar? Also musst du sie explizit aufrufen? Nein. Oder macht das die VM für
das
dich?
Nein, die VM macht das nicht, sondern das macht eigentlich die mein Konstruktor. Also Java ist ja objektorientiert und ich muss dann immer ein Objekt erstellen vom Typ Fenster, damit eben das Fenster auch angezeigt wird. Und genau dieser Aufruf, neues Fenster, erzeugt dann eben diesen ganzen Verwaltungskram auch noch gleich mit.
Gut, dann mag ich jetzt im Gegenstück Qt dazu darstellen. Du erstellst jetzt ein Objekt vom Typ QApplication, das für die Ressourcenverwaltung zuständig ist.
Mhm. Ist es ein Struct oder ein Objekt?
Es ist direkt ein Objekt, es ist wirklich C++-Programmierung.
Aber du programmierst dann nachher in C oder wie? Nee,
nein, du kannst es in C++ verwenden.
Ja.
Dann erstellst du ein neues Objekt vom Typ Button, dem kannst du im Konstruktor noch solche Sachen geben wie, was soll in der Windowleiste drinstehen, welche Farbe soll das Ding haben. Nimmt also eine ganze Menge von Parametern mit, die man sich für ein Fenster vorstellen kann, dass man sich verändern kann. Mhm. Und am Ende muss man dem Button sagen, er soll jetzt bitte schon angezeigt werden. Und der Button wird erst dann angezeigt, wenn das Programm seinen Event Loop betritt.
Das Anzeigen kann man auch nochmal extra für jede Komponente natürlich sagen, wenn Java Swing.
Hast du eigentlich
aber
schon?
Das hat nicht unbedingt was mit dem Event Handling zu tun von Java Swing an sich. Von der Anwendung, die dann gestartet wird.
In Qt ist es so, du hast dann halt deine grafische Oberfläche in einer Endlosschleife und wenn du jetzt Funktionen aufrufen möchtest, dann kannst du ein Qt-eigenes Paradigma benutzen, und zwar das sogenannte Connect. Du kannst sagen, wenn der Button gedrückt wird auf der Oberfläche, dann führe bitte eine Funktion aus, die du woanders im Quelltext deklariert hast.
Bei Java Swing wäre das die Benutzung des Listener-Paradigmas oder Patterns. Man kann Action-Listener, Maus-Listener, Maus-Move-Listener, was weiß ich was, alle solche Listener, also setzen, die hören dann zu, wenn ein Event auf einem Button eintrifft sozusagen.
Und das Event wäre zum Beispiel Button klickt.
Genau, und dann wird eben geschaut, also da kommt nur ein Event vom Typ Button Event oder irgendwie sowas und dann wird überprüft, ja, ist es denn eins, wurde denn gerade geklickt? Und dann wird, wenn geklickt wurde, wird eine bestimmte Methode aufgerufen, Double-Click wird eine andere Methode aufgerufen und in den Methoden kann ich dann meine Funktionalität verpacken.
Das gleiche im Qt-Unterschied, dass der Aufruf anders funktioniert. Ich muss dem Button nicht explizit sagen, dass er auf Mausgeräusche hören soll, sondern irgendwann mal wirft der Button ein Event, das Event kommt vom Button und er sagt, ich wurde gerade geklickt. Und das Event kann ich weiterwerfen lassen an einen beliebigen Empfänger.
Ja, okay. Ja, ist so, ja, ist ein bisschen anders als Java Swing, aber
im Prinzip hast du das Gleiche. Du arbeitest
ja
mit Ereignissen, die irgendwie verarbeitet werden müssen.
Genau. Die Frage ist ja immer, wo, wie kommen sie dorthin, wo sie verarbeitet werden? Das ist dann immer spezifisch. Da gibt es verschiedene Patterns auch. Observer Pattern wäre jetzt eher in die Richtung, ja, meine Daten haben sich verändert, also schicke ich mal allen, die mir gerade zuschauen, also auf mich drauf, mich beobachten sozusagen, sage ich mal, ja, meine Daten haben sich verändert. Benutzt man sehr gerne zwischen Model und View.
Ich glaube, das Observer-Pattern sollten wir nochmal erklären. Es gibt eine Reihe von Komponenten, die sich dafür interessieren, ob der Button gedrückt würde. Und sie melden sich jetzt halt beim Button an. Es läuten gerade die Glocken im Hintergrund, werden gerade abgelenkt. Und diese ganzen Klienten melden sich jetzt halt für dieses Event an, dass sie im Event-Fall informiert werden möchten.
Genau.
Das Pattern heißt deshalb Notifier Observer oder halt ganz kurz nur Observer Pattern.
Genau.
Man hat einen Pool aller Interessenten zur Verfügung.
Ja, die werden dann einfach alle aktiviert und die rufen dann selber wieder den, also jetzt bei, wenn man es bei Java sich anschaut, dann gibt es Observer und Observable. Also der beobachtet und das Objekt, das beobachtet werden kann. Und jemand, der beobachtet, registriert sich bei dem Objekt, das beobachtet werden kann. Und das sagt dann immer, hallo, ich habe mich verändert, und dann fragt der Beobachter nach, wie sieht's denn jetzt neu aus? Wenn er will. Wenn er gerade nicht will, dann braucht er auch nicht.
Da in meiner Sicht in den einfachen grafischen Anwendungen, die wir haben mit dem Button, immer alles vom Benutzer ausgeht, wofür bitteschön soll man dann in dieser Anwendung noch Threads benötigen. Ich meine, es passiert immer erst dann etwas, wenn der Benutzer drückt.
Ja, und was ist, wenn er zwischendurch plötzlich abbrechen will?
Ah, ja, was sonst? Ja, dann werden die Events gerufen, dann kannst du ja Funktionen...
Dann müsste man sie mit Interrupts unterbrechen oder wie in Ausnahmezustand vom Betriebssystem springen, um diese verdammte Schleife noch kurz unterbrechen zu können. Oder
wobei so. Wir jetzt nochmal den schönen Vergleich zur Command-Line gehabt haben. Command-Line ist in der einfachsten Vorstellung so, ich füttere zuerst alle Daten und der Computer rechnet. Und hier sehen wir wieder das Problem, das Programm läuft schon und erst auf Benutzeraktion macht der Computer etwas.
Ja, beziehungsweise das Programm wurde auch gestartet irgendwann mal natürlich, aber das war auch eigentlich wieder so, eigentlich nach dem gleichen Schema. Das heißt, ein modernes Betriebssystem mit einem User Interface, das man mit der Maus bedienen kann sozusagen, benutzt auch schon diese Idee, dass es halt schon läuft und dann eben auf Benutzereingaben reagiert. Und nebenher macht es halt unten drin noch ein paar andere Sachen, die es einfach tun muss.
Okay. Wir sind gleich wieder online mit dem nächsten Track.
Ja, erstmal überlegen. Ich weiß nicht, wo soll man denn was spielen? Hier zum Beispiel.
Wir können jetzt die Nutzer fragen, welches Genre hättet ihr gerne? Wie schnell schafft ihr es anzurufen?
Wir spielen immer noch von... Ach so. Ich weiß aber nicht, ob ich das Genre gerade von Jamendo runtergeladen habe. Ich habe nicht so viel von Jamendo auf dem Notebook, von dem her.
Während du suchst, können wir gleich mal Werbung für unsere Musik machen?
Ja, können wir. Ja,
wir spielen Musik von
ja. Starten wir die mal.
I
Ihr seid bei Dev Radio, hier auf Radio 3FM, im Studio Hannes und Markus.
Hallo.
Mit grafischen Benutzeroberflächen oder überhaupt
User Interfaces allgemein.
Und nachdem wir jetzt die letzten paar Minuten mal Grafikoberflächen, Swing und Qt durchgegangen sind, wollen wir doch mal über viele Mauszeiger reden, über Multitouch.
Ja.
An welchem Gerät kennen wir eigentlich Multitouch?
So richtig populär geworden ist es erst durchs iPhone. Die Technik ist eigentlich schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht genau, wann es entwickelt wurde, so oder das, wo man halt mal die Idee hatte, man will nicht nur einen Mauszeiger, sondern halt mehrere. Einfach ist ganz cool, man kann damit eben so Sachen machen wie zoomen, Sachen drehen, während man sie verschiebt und solche Dinge, wie man es eben vom iPhone kennt, so oder Microsoft Surface, die ganzen tollen Dinge, wo dann fünf Leute drumherum hocken und irgendwelche Bilder verschieben und dabei eigentlich nichts Produktives machen, aber es sieht cool aus und es macht bestimmt auch Spaß.
Oh, ja. De facto hat man doch gar nicht, dass man Spaß mit der Maschine haben kann. Aber ich glaube, das geht wieder ein bisschen psychologisch zu tief.
Ja.
Welche Anwendung kannst du dir denn für Multitouch vorstellen, die wir noch nicht auf dem iPhone gesehen haben?
Für kollaboratives Arbeiten, also Arbeiten gleichzeitig an einem Monitor oder an einem Tisch sozusagen, ist iPhone halt einfach zu klein. iPad auch eigentlich noch, aber da gibt es wirklich viele Dinge, die man damit machen kann. Surface geht so ein bisschen in die größten Richtungen. Es gibt
Dinge, die man damit machen kann. Was willst du denn damit machen? Ich meine, wenn du gerade was im Office schreiben willst, Das ist aus meiner Sicht für nichts geeignet. In welchen Anwendungsszenarien braucht man den Multitouch?
Du musst dir überlegen, du brauchst nicht mehr diese Tastatur. Oder du... Also die Tastatur behindert ja eigentlich nur den Nutzer. Sie grenzt ihn ein, das zu tun, was er tun will. Er will jetzt einfach mal etwas schreiben. Dazu braucht er die Indirektionsstufe der Tastatur. Das hat man überwunden, zum Beispiel bei Touchpads mit Stiften und Handschrifterkennung. Aber auch zum Beispiel, ich will jetzt trotzdem noch irgendwie eine Tastatur, nur jetzt, während ich das mache, will ich noch hier kurz irgendwie was... die Tastatur verschieben, während ich tippe und was weiß ich, solche Dinge. Wieso soll es nicht gehen? Oder gleichzeitig zur gleichen Zeit am gleichen Gerät malt jemand anders noch irgendwas. Und das binde ich dann ein in meine Dokumentation, was weiß ich.
Was unterscheidet eigentlich aus Sicht des Event-Systems das Multitouch von einer Maus? Von einer einzelnen Maus?
Es muss halt mehrere Mäuse verwalten können. Das kann inzwischen der neue X auch. Du steckst zwei Mäuse ein und dann funktioniert das. Also mal ausprobieren.
Haben wir jetzt eine Maus-Oberbegrenzung?
Das weiß ich nicht genau, wahrscheinlich einfach die Rechenleistung. Es gibt ja, je nachdem wie die Technik ist, gibt es dann halt irgendwie Begrenzungen auf 5 oder 10 gleichzeitige Mauszeiger sozusagen.
Wenn man davon ausgeht, dass es gedacht ist, um es mit den Fingern zu bedienen und der Schreibtisch nur für eine Person ist, dann wird man sowieso nicht mehr als 10 Mäuse gleichzeitig brauchen.
Genau.
Gut, ich denke, das war unser Schlusswort.
Ja.
Das heißt...
Da kommt bestimmt noch ganz viel tolles Zeugs.
Wir machen uns aus dem Staub. Ihr hört uns wieder in 2 Wochen am Sonntag.
Ja.
Das war Dev Radio auf Radio 3FM. In den Tag hinein, Gedanken werden lauter Worte geben frei. Was in uns immer schon gelebt. We'll be right back.
Alternative Crash.
So, hier ist wieder der Alternative Crash am Sonntagnachmittag. Am Mikrofon begrüßt euch recht herzlich Sirko Güntner. Heute gibt es ein fettes Brot-Spezial anlässlich der Veröffentlichung ihres Live-Doppelalbums, das allerdings bereits schon am 26. Februar veröffentlicht wurde. Wir hören heute sozusagen von dieser Doppel-CD bzw. Doppelalbum insgesamt 17 Tracks. Die werde ich euch dann gleich noch kurz durchgeben. Vielleicht noch kurze Info. Die Fettes Brot sind ja nun schon seit längerem dabei. Ich glaube, gegründet haben sich 92 und 94 kam dann ihre erste Veröffentlichung raus. Eine EP meines Wissens. Und danach immer wieder Schlag auf Schlag wurden Platten veröffentlicht. Und jetzt ist es mal an der Zeit, ein Live-Album zu veröffentlichen. Es sind eigentlich gleich zwei geworden. Es sind nämlich zwei CDs bzw. zwei LPs. Richtig tolle Aufmachung, kann euch das mal sagen. Die heißen übrigens, also die eine, die blaue Version heißt Fettes und die orangefarbene Version heißt Brot. Also quasi zusammen Fettes Brot und es ist schön verpackt im Digipack. Und allerdings limitiert, das gleiche gilt natürlich auch für die LPs, die gibt es nur limitiert. Und danach, also falls es die nicht mehr geben sollte, das heißt, falls die ausverkauft sind, erscheint eine einfache CD mit einem Zusammenschnitt. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, die Songs bekommt man natürlich auch in allen relevanten Download-Portalen. Die LPs sind auf 1000 Stück, also extrem streng limitiert. Also wer danach zuschlagen sollte, dann möglichst schnell. Denn sonst muss man dann doch irgendwie auf die CDs zugreifen, beziehungsweise dann warten auf den CD-Zusammenschnitt, also quasi von beiden CDs. Ja, im Großen und Ganzen ein gelungenes Doppel-Live-Album, was uns hier die drei Hamburger Rapper da präsentieren. Sehr abwechslungsreich. Wobei man sagen muss, also mir ist das jetzt gerade irgendwie besonders aufgefallen, dass die Jungs rein musikalisch gesehen, also vom Singen her, fand ich jetzt das nicht unbedingt so schön. Also da müssten sie, ich weiß nicht, die sollen das vielleicht dann lieber doch sein lassen. Sprechgesang passt, glaube ich, besser zu den Jungs. Aber ihr könnt euch danach selber davon überzeugen und euch ein Bild machen von dem, was ich gerade eben gesagt habe. Ich habe jetzt hier noch ein paar Live-Termine von Fettes Brot. Und zwar fangen wir mal an. Montag, der 3. Mai in Stuttgart in der Liederhalle im Beethoven-Saal. Dann am Mittwoch, den 5. Mai in München im Zenit. Und drei Festivaltermine quasi für den Sommer. Vom 13. bis 15. August in Rothenburg ob der Tauber auf dem Taubertal-Festival. Am 19. bis 21. August in Österreich, St. Pölten beim FM4 Frequency Festival und letzten Termin, den ich hier noch habe für euch, ist der Sonntag, der 22. August auf dem Highfield Festival. Das wäre dann in Groß-Posna. Okay, das jetzt zu den Live-Konzertterminen von Fettes Brot. Und jetzt würde ich sagen, hören wir Musik. Insgesamt sind es nämlich 31 Songs. Das würde jetzt natürlich den Rahmen der Sendung sprengen. Ich habe euch das jetzt mal ein bisschen zusammengefasst. Das sind jetzt 17 Songs, die ich jetzt hier für euch zusammengestellt habe. Als erstes hören wir den Song Jein, dann Schieb es auf die Brote, Ich bin müde, Hamburg Calling, kommt ursprünglich ja von der Punkrock-Band The Clash, aber hier natürlich nicht London Calling, so wie es im Original heißt, sondern Hamburg Calling, weil eben die Jungs ja aus Hamburg sind. Danach, der beste Rapper ist offensichtlich ich. Dann da draußen, Automatikpistole, schwule Mädchen, Bettina, Augenblick, jetzt mache ich kurz einen Break nach schwule Mädchen. Das war nämlich Teil 1 der Live-CD, die heißt Fettes. Und jetzt beginnt Teil 2 der Live-CD und die heißt ja Brot. Und da geht es weiter mit Bettina Superpunk, Kontrolle, ein Euro-Blues, die meisten meiner Feinde, Welthit, Lauterbach, hörst du mich, My Way by Nature und zum Schluss Nordic by Nature. Okay, also ich würde sagen, jetzt verschaffen wir uns mal einen kleinen Überblick über die Live-Qualitäten von Fettes Brot. Natürlich in echt, würde ich jetzt sagen, sind sie auf jeden Fall mal besser. Das ist ganz klar, aber ich denke mal, wer von dem nicht genug haben kann und sozusagen das auf Knopfdruck entscheiden möchte, ob er heute Fettes Brot live hören möchte oder nicht, der kann das ja dann machen, wenn er sich diese CD oder eben das Vinyl zulegt. Okay, also dann viel Spaß jetzt mit Fettes Brot live. Sind übrigens Live-Mitschnitte von 2008 und 2009 vom, muss mal fix nachschauen, Hurricane Festival und nicht, dass ich was durcheinander bringe. Hurricane sehe ich gerade, genau, dann Haltern Pop und eben Live-Termine noch, zum Beispiel in Rostock, Bremen und so weiter. Ja, aber das, denk mal, das hört man auf jeden Fall selber heraus. Jetzt fangen wir an mit Fettes Brot. People in the place to be. Let us switch for the good, not for the worse. I know and you know what to do. Dann sehe ich noch gerade einen kurzen Nachtrag noch zu den Vinyl-Fans unter euch. Zu diesen gibt es leider keine kostenlosen Download-Code. Wie das ja so mittlerweile bei Vinyls gang und gäbe ist. Das ist aus bürokratischen, halt die deutsche Bürokratie. Anscheinend hatte man es vor und es hat dann nicht geklappt. Das wollte ich bloß noch kurz dazu sagen. Jetzt aber Musik.
Die Zeit nur geblieben, Leute, wollen ihr noch mehr? Kennt doch irgendwer einen Song namens Jein? Na fein, herein, willkommen im Freund. Ich wette, heute machen wir heute fette Beute, treffen solche Freunde und lauter nette Leute, warum dauern Trauern? Wow, schau doch diese Frau an. Schau mir doch, du bist imstande. Komm aus deinem Herz, allerliebst aus dem Lande und du hängst, denkst längst an eine andere. Wer soll ich denn heulen? Ihr wisst, dass ich meiner Freundin treu bin. Ich bin brav, aber ich traf eben mein First Love. Ich dachte nur und schlaf, darauf sie war ich schon immer scharf. Hab ihn und den Gang im Leben durch Hamburg fahr. Oh mein Gott. What a pretty woman, es löst mir die Dumme. Wenn ich dich so umblicke, schicke, sie will Romanik gekicke, meint ihr, check sie das. Du bist so schaubar wie Plexiglas. Sie kommt auf dich zu, na klein, hast du bei der Schweinerei. Ja klar, ey, nein, ich mein, jein, jein, jein. Soll ich's wirklich machen, oder lass ich's lieber sein? Seine Freunde, ich hab seine Schwester, ich hab seine ganze Schwester, ich geh.